Willkommen zu einer neuen Folge vom Yorkcast, dem Podcast über alles, was uns an Kino begeistert, und damit auch herzlich willkommen im Jahr 2026. Schön, dass ihr auch im neuen Jahr wieder bei uns seid.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind eure Hosts Leonie
und Marvin.
Wir haben heute eine Folge zu einem Film, den wir schon mal besprochen haben, aber noch überhaupt nicht in dieser Ausführlichkeit und vor allen Dingen auch nicht in dieser Ausführlichkeit über die zwei Frauen, die den Film ja mitprägen und inszeniert haben, nämlich Chloe Zhao und Jessie Buckley. Marvin, was war denn eigentlich dein erster Berührungspunkt mit Chloe Zhaos Film?
Mein erster Berührungspunkt war Nomadland, und zwar in mehrerer Hinsicht war das für mich ein filmhistorisches Werk, wo sozusagen meine Eigenerlebnisse mit, wie der Film reüssiert, so verschwimmen, jetzt rückblickend. Ich habe den das erste Mal 2020 gesehen in Venedig, im Corona-Jahr der Festspiele. Damals war das noch so, dass es gibt ein Training für junge Arthouse-Kinobetreibende aus der ganzen Welt, und das fand zu der Zeit in Venedig statt, parallel zum Festival, mit Masken, Social Distancing, Tests und allem, und man musste im Prinzip, es wurde immer Fieber gemessen, wenn man überall durchgegangen ist mit diesen.
Ach so, mit diesen Schnelltemperaturen.
Ja, also die Security-Kontrolle war zu dem Zeitpunkt eher eine Fieberkontrolle. Ja. Es war wild, und in diesem Jahr war Nomadland der eine Film, über den alle gesprochen haben, auch wenn sie nicht normal miteinander gesprochen haben, sondern nur mit Abstand. Und irgendwie, der hatte dann ja noch eine Karriere auf allen anderen Festivals in dem Jahr. Und irgendwie geht die Geschichte dann ja noch weiter, weil wir danach einen Lockdown hatten, den zweiten in Deutschland. Und sich dann irgendwann rauskristallisiert hat, dass der 1. Juli der Wiedereröffnungstermin für die Kinos ist, fast deutschlandweit. Nomadland hatte dann auch vom Verleih den 1. Juli als deutschen Starttermin bekommen. Das war dann irgendwie doppelt schön, weil zum einen, also es unfassbar toll war, dass an dem Tag so viele Menschen wieder ins Kino gekommen sind und zu uns geströmt sind, sondern auch, dass das Lob und die Begeisterung für den Film so groß war. Also das wäre furchtbar gewesen, wenn die Leute wiederkommen und sagen, oh Gott, was ist das für ein doofer Film? Aber wir haben tatsächlich unsere ganze Wiedereröffnungskampagne damals auch sehr auf Nomadland ausgerichtet, und das hat sich ja gelohnt.
Ja, total. Und auch, genau, er hatte eine sehr, sehr lange Reise bei uns, und das war sehr schön.
Und warum wir über beide so ausführlich sprechen, werdet ihr gleich in dem ausführlichen Gespräch von Celine und Leonie merken. Und ich würde sagen, wir nehmen von eurem Gespräch gar nicht so viel vorab. Es macht sehr viel Spaß, euch zuzuhören. Und wir übergeben an Celine und Leonie.
Herzlich willkommen, Celine. Schön, dass du da bist.
Hallo. Ich freue mich, wieder da zu sein.
Ja, die Yorkcast Ultras kennen dich ja auch schon aus der Wicked-Folge.
Haben wir schon Ultras?
Ja, bestimmt. Ja, die sich jetzt mega freuen, dass Celine wieder dabei ist. Und ja, wir haben dich heute nochmal eingeladen, um ausführlicher über Hamnet zu reden, der jetzt gerade anläuft.
Genau. Also wenn die Folge erscheint, kommt auch der Film raus, und wir reden jetzt eine Woche vorher drüber.
Genau. Und
Backstage.
Der Film ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen präsenter geworden für Publikum und ja generell durch die ganzen Award-Nominierungen und so weiter. Und es gibt aber
und Gewinne ja auch schon inzwischen.
Stimmt, genau.
Wir sind also ja deep in der Award-Season, und wir nehmen auf in der Woche nach den Golden Globes,
genau.
Wo Hamnet bestes Drama und beste Schauspielerin Jessie Buckley gewonnen hat. Applaus. Sehr verdient.
Geschrieben, also oder zumindest mitgeschrieben und inszeniert von Chloe Zhao.
Genau.
Und
Leonie hat übrigens auch ihr Chloe Zhao T-Shirt an.
Wir sind leider noch kein Videopodcast, aber
leider.
Leider oder auch nicht leider.
Kommentiert, wenn ihr Videopodcast wollt.
Genau, und deshalb wollten wir jetzt auch diese Folge ihrer Filmografie und ihrer Filmografie widmen, weil ja das doch einiges hergibt, auch wenn sie jetzt noch keine super lange Karriere hinter sich hat, aber zumindest hat sie ja schon sehr viele Erfolge feiern können und bedeutende Filme gemacht, und das wollten wir natürlich dann auch zum Anlass nehmen. Und da können wir ja vielleicht jetzt auch direkt bei ihr weitermachen.
Chloe Zhao.
Chloe.
Wir haben Chloe auch getroffen.
Stimmt.
Sollen wir das jetzt schon erzählen?
Das können wir vielleicht jetzt auch mal droppen, ja.
Ja.
Ja, also zum einen, genau, wollen wir uns noch einmal ihren Film widmen, aber warum wir jetzt auch noch mal Hamnet so einem Raum geben, ist, weil Celine und ich ein Interview mit ihr und Jessie Buckley führen konnten.
Ja.
That was crazy.
Ja.
Und
also, okay, wir waren jetzt nicht alleine mit den beiden. Leider, wir saßen an einem runden Tisch mit sechs anderen JournalistInnen und wir durften eine halbe Stunde lang Fragen stellen mit den beiden an einem Tisch.
Ja, das war schon sehr besonders. Das war auch so mein erstes überhaupt Interview mit so jemandem. Und das war irgendwie toll, einfach das mal so mitzuerleben und dann halt auch wirklich so eine halbe Stunde denen zuzuhören und auch einfach, die haben ja auch tolle Antworten gegeben und ich hatte das Gefühl, es gab jetzt auch nicht so den Zeitdruck, dass man so in 5 Minuten möglichst erst den rausquetschen muss, sondern die haben halt irgendwie sich Zeit gelassen und trotzdem konnte jeder noch so eine Frage stellen. Also
ich glaube, das ist auch eine Philosophie von Chloe Zhao vielleicht. Sie hat auch in dem Interview gesagt, dass sie gerne ein bisschen später in ihren Drehtag startet und irgendwie nicht so mit so viel Zeitdruck.
And I think one of the things I learned on Eternals, humbly, and then that I came into Hamnet hoping to do a better job, is the space between our actors' trailers to the set, and you ask them to embody a character within the scene, the emotions, everything. You know, that can't be the only time for them to transition. You know, it's unless people are doing method acting, which I think is in a way coming out of necessity of otherwise, how are you going to just go there, right? And that's not healthy, I think, for them and the people in their lives. So we try to clumsily, like for me, collect as many modalities and also collaborating with each actor, see what they need. You know, each of you is very different and what you need, and try to provide that and just coming into start the day a little slower.
Das merkt man dann auch in ihrer Persönlichkeit, wenn man mit ihr spricht. Sie nimmt sich auf jeden Fall Zeit und sie denkt über alles nach und versucht irgendwie präsent zu sein. Wir haben die ganze Zeit Witze gemacht, dass wir Hugh Grant in Notting Hill sind und wir sind von Horse and Hound. Weil wir auch in so einem Hotel waren und das war irgendwie lustig alles. Aber ja, es war sehr schön, mit den beiden irgendwie da einmal zu sein. Oh. Ja, also ich kann ja einmal kurz sagen, mir war irgendwie bewusst, dass das Hamnet ein Buch ist, was ich viel sehe in meinem Leben, wenn ich in Buchläden gehe, und dass ich auch irgendwie schon mir klar war, dass dieser Film rauskommt. Aber tatsächlich hat mich eure Unterhaltung mit Patricia und dir nach Leipzig war das, total inspiriert, das Buch zu lesen, noch bevor der Film rauskommt. Also ich habe mich dank euch quasi in die Materie gestürzt. Genau. Also Hamnet basiert auf dem Buch, was haben wir jetzt schon 100-mal gesagt, von Maggie O'Farrell. Wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Inhaltsangabe von vorne bis hinten geben, aber der Aufhänger ist quasi, dass die Autorin in einem Seminar oder in der Schule irgendwie aufgegriffen hat, dass der Sohn von William Shakespeare Hamnet hieß und gestorben ist relativ jung. Okay. Und nicht allzu viel später ist dann dieses berühmte Theaterstück Hamlet erschienen. Und das hat sie irgendwie gecatcht, weil das ist ja auch catchy.
Kein Zufall.
vielleicht kein Zufall. Im Buch gibt es auch so eine Art so ein Zitat aus einem anderen Buch, wo einmal drin steht, dass die beiden Namen austauschbar waren zu der Zeit. Hamlet und Hamlet. Wir geben uns ganz viel Mühe übrigens, das jetzt in diesem Podcast nicht falsch zu sagen, aber es ist schwierig. Und dann hat sie quasi ihre Recherche gemacht, aber daraufhin dann eine ja, fiktionalisierte Version, ihre Idee von der Entstehung von, nicht der Entstehung von Hamlet, aber dem Leben von Hamlet und genau. Was davor und währenddessen und danach war und in diesem Buch verarbeitet.
Genau, und vor allem wollte sie halt auch die Mutter sozusagen dazu beleuchten, weil man über die nicht viel wusste, über die Frau von Shakespeare, die auch jetzt im Buch Agnes heißt, in echt hieß sie Anne Hathaway.
Famously. ich habe ja das Buch jetzt gerade auch erst fertig gelesen und im Nachwort schreibt die Autorin auch, dass sie in ihrer Recherche sowohl Anne als auch Agnes als Namen für sie gefunden hat und sich dann entschlossen hat, sie Agnes zu nennen für ihr Buch. Genau, also es gibt wohl beide Sachen sind irgendwo aufgeschrieben. Genau. Aber ja, Agnes, gespielt von Jessie Buckley, wie schon erwähnt in dem Film, ist eigentlich, würde ich sagen, die Protagonistin dieser Geschichte, auch wenn das Buch halt Hamlet heißt.
Total, also ich würde auch sagen, dass es ja auch, also ich finde im Buch noch mehr als im Film, dass es halt auch so ihre Perspektive ist. Also, ne, dass wir so durch ihre Augen diese Beziehung kennenlernen zwischen ihr und ihrem Mann und halt zu den Kindern und so. Und das ist im Film ein bisschen aufgebrochen, weil es halt natürlich möglich ist oder ne, so ein bisschen anders, andere Erzählweise gewählt wurde. Aber dennoch ist es auf jeden Fall mehr ihre Geschichte als seine.
Well, when I read the book, the first thing that grabbed me was Agnes and her relationship with the unseen, you know, her relationship with her ancestors and with the forest. That's the place I wanted to go. And then this another thing is this love story, you know, these two people who are so different, they complete each other, but also their differences is also what they love about each other, but then also what's going to be difficult for them to see each other when a tragedy like that strikes. And then finally, the way art and storytelling alchemize our human experiences into something that we can share with the collective is something that I also, you know, wanted to be reminded of at midlife, why I do what I do. So this, these three things from the book made me go, okay, I think this is good.
Also, ich hatte in Vorbereitung jetzt nochmal The Rider und Nomadland gesehen und vor ein paar Jahren auch mal ihren Debütfilm Songs My Brothers Taught Me. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft, weil der leider nicht überall verfügbar ist, aber der ist auf jeden Fall auch, der wird sehr mit The Rider auch verglichen, weil er auch mit Laiendarstellern in so einem kleinen amerikanischen Reservoir spielt und halt die Entstehungsgeschichte sehr ähnlich ist, weil Chloe Zhao in diesem Reservoir, ich glaube, längere Zeit gewohnt hat oder dort hingereist ist und dann halt sich mit den Menschen vor Ort auseinandergesetzt hat und dann gesagt hat, darüber möchte ich so eine semi-fiktionale Geschichte schreiben und halt verfilmen. Und genau, bei The Rider geht es um einen Rodeo-Reiter.
Ein Cowboy,
wirklich auch so, wie man sich einen Cowboy vorstellt, mit Cowboy-Hut, Karo-Hemd, Jeans, Pferden. Genau, und die Hauptfigur heißt Brady. Und diese Person, also diesen Mann gibt es halt wirklich, der auch wirklich Rodeo-Reiter ist, sein Leben lang schon aus so einer Familie kommt und
Und er auch wirklich diese Verletzung hatte. Also genau. Es geht in dem Film darum, dass er eben eine sehr, sehr schwere Verletzung von einem Rodeo Event davon getragen hat und sich irgendwie davon versucht zu erholen und dann schauen muss, kann er überhaupt wieder dahin zurück, wo er mal war oder wird sich jetzt sein Leben komplett ändern und was muss er dafür loslassen und was will er nicht loslassen, solche Sachen. Und er hat ja auch diesen Freund im Krankenhaus, der so eine wahnsinnig schwere Verletzung
hatte. Genau, der ja auch eigentlich die gleiche Karriere hatte wie er und den Zeit
leider. Und das ist ja auch eine echte Person, die tatsächlich das erlebt hat. Und das ist, Also erstmal wird ihr ja dank dieses Films auch so ein bisschen zugesprochen, dass sie den Western so erneuert hat. Also das ist ja, ja. Neo-Western als Genrefilm sozusagen. Was ich super cool finde, irgendwie, dass sie eine Frau ist und das gemacht hat und dass ihr Genre da war. Und dass die Art und Weise, den Film zu machen, zieht sich ja weiter in Nomadland, nur dass sie da mit ein paar professionellen SchauspielerInnen gearbeitet hat. Also Frances McDormand und so eine Handvoll andere.
Ja.
Auch, aber ansonsten auch sehr viel mit Menschen, die tatsächlich in dieser Realität der Nomaden leben.
Ja.
Und das ist ja auch sehr besonders. Es ist keine Doku, aber es hat so was Dokumentarisches.
Voll.
Die beiden Filme, dadurch, dass es eben viel die echten Menschen in ihren echten Realitäten sind, die auch ihr echtes Leben darstellen, aber eben fiktionalisiert von Chloe Jalot.
Ja, weil wie du sagst, ich finde, auch wenn jetzt Frances McDormand, man weiß, sie ist Schauspielerin, aber trotzdem, ich finde auch so ihre Rolle und alles, du hattest wirklich das Gefühl, das sind normale Menschen so aus dem Leben, wie sie zueinander auch irgendwie stehen und auch die, ich finde die Familienverhältnisse auch immer sehr toll irgendwie dargestellt. Also jetzt bei The Rider ist es ja auch die echte Familie von dem Brady, aber auch in Nomadland, also da geht es ja auch viel so um einsames Leben oder halt Leute, die ihre PartnerInnen verloren haben oder so und trotzdem so dann diese Gemeinschaft, die aufgebaut wird, die sie zueinander haben, diese Leute, das wirkte so echt. Also ich glaube, das kannst du halt auch nur schreiben, wenn du die Leute lange beobachtest und mit denen Zeit verbringst und dich denen irgendwie ja so respektvoll näherst. Also ich finde, all diese Leute haben immer so, also ja, ich finde irgendwie, die haben, also so, sie baut so eine Beziehung zu denen auf irgendwie und das wirkt halt nicht gestellt. Hm. Ist es ja auch nicht so.
I think I'm always looking for the realism. Because if you watch Eternals, it's as real as it can be within the reality of these characters. They shoot laser beams out of their eyes, but they are portrayed as realistic as possible through the language, you know. So same with this. Is about how real can we get. And the thing is that then you go, what is real? To me, real is the present moment, right? So when it comes to a superhero film or a period film, we have some constraints because you can't just like, oh, I feel real over here. No, let's point this way. And because you have to build a world. And so there are some restraints in that sense, but at the same time, so more so, I think, than my earlier three films with Eternals and Hamnet, particularly Hamnet, that to try to, you know, focus on these guys and be in the present moment with them, ground this realness. I use that to guide us. So if we can't look anywhere else for this sense of realness, because life is happening, you want to capture it. In this case, no, like this is the life we build. So the realest thing that happens is what comes through these people in that present moment on that day with that weather, you know, with what everyone else around them is feeling.
Aber auch um nochmal auf diese Naturverbundenheit zu kommen, also ich finde auch, dass das halt bei The Rider und Nomadland ja so eine große Rolle spielt, dass die halt in der Natur leben oder halt so viel Kraft aus der Natur schöpfen. Also gut, in Nomadland ist es ja noch extremer, weil sie praktisch kein festes Zuhause hat und nur in diesem Van lebt und damit halt durch die Staaten fährt. Aber auch in The Rider, die wohnen ja auch praktisch im Nirgendwo, also oder zumindest in keinem großen zivilisierten Ort und sind ja auch einfach so abhängig von der Natur. Und ich finde aber, das ist immer so schön eingefangen und es ist ein Kontrast auf jeden Fall zu dem Amerika, was sie sonst gezeigt hat in ihren Vorgängerfilmen. Aber ich finde, selbst in Hamnet irgendwie die Szenen, die in der Natur spielen, kommen auf jeden Fall super schön rüber. Also dafür, dass es irgendwo in England gedreht wurde, sieht es alles sehr, sehr nach schönem Wetter aus.
Oder? Findest du? Also es regnet auch wirklich es viel. Regnet, es
ja,
ist
das stimmt.
Auch, es ist grau, es ist, also es, die Waldszenen, ja. Es wird viel im Wald.
Ja, weil ich glaube, ich habe gerade so diesen Falken auch viel gerade vor Augen, der immer so durch die schönen Lüfte
fliegt. Nee, du hast recht. Es gibt da auch viele schöne Sommertage in dem Film. Ich habe auch gerade noch so im Buch vor Augen oder im Kopf, dass besonders in der Phase, in der Agnes sehr viel Trauer empfindet, auch ein wirklich wundervoller Sommer beschrieben wird, wo sie das quasi schon als Affront, als Beleidigung empfindet. Das darf eigentlich gerade gar nicht so schön sein, weil es ihr so schlecht geht.
Ja.
Und dass irgendwie die Ernte so gut ist und das alles passt gar nicht zu ihrem inneren Empfinden. Also das stimmt, es gibt auch dieses schöne Sommerwetter in dem Film, so Felder, Wälder eben auch, aber auch grau und nass und irgendwie Feuchtigkeit und so kalt und so ein kalter Boden.
Ja,
und irgendwie,
voll.
Also ich finde wirklich doll, dass in dem Film mehr als bei anderen so Period Pieces ich richtig das Gefühl habe, das würde da auch wirklich so riechen, wie es zu der Zeit gerochen hat, weißt du?
Absolut. Da hatte ich auch ein Video gesehen, so ein Behind-the-Scenes-Video zu Hamnet. Ich glaube, mit der Set-Designerin, die sich da ja ganz viel Mühe gegeben haben, halt dieses Tudor-Style-England aus dem 16. Jahrhundert halt nachzustellen. Und halt auch dieses Haus, in dem die Familie von Agnes mit der Familie von Shakespeare wohnt. Also die SchauspielerInnen haben auch gesagt, so die kamen ans Set und kamen in dieses Haus und haben das halt gerochen und hatten das Gefühl, okay, das hilft mir jetzt total, mich hier reinzufinden.
Aber die haben versucht, auch wirklich Materialien zu benutzen, die, soweit es geht, in der Zeit so existiert haben oder tatsächlich so alt sind.
Ja.
Also und das sieht man, das hat sich gelohnt, würde ich sagen, weil ich finde, das sieht wirklich aus, wie ich es mir nicht vorstellen will, aber wie es wahrscheinlich in echt irgendwie war. Ja. Also auch so, dass die Straßen natürlich alle einfach Matsch sind.
Ja.
Und das England, also das London auch, was sie dann zeigen teilweise, auch sehr matschig. Und
ja, und dann kann man sich ja auch eigentlich gut vorstellen, dass es warum die Pest entstanden ist und halt so
Da gibt es so viele Opfer. Ein ganzes Kapitel zu, wie
am Anfang
quasi,
direkt,
glaube ich. Ist irgendwo in der Mitte gewesen.
Okay.
Dieses, wo beschrieben wird, wie von dem einen Schiff der weggeht und dann die Katze und der Floh auf der Katze und dann irgendwie so eine Schifffahrt, wo einfach alle nacheinander sterben und keiner weiß, was abgeht. Und der Gestank, den ist das ist wirklich auch brutal eklig beschrieben.
Ja.
Bei dem Kapitel, das habe ich in der U-Bahn gelesen, da habe ich wirklich so, ich kann jetzt nicht. Es geht nicht mehr. Und das ist aber auch ganz cool umgesetzt in dem Film mit diesem Schattenspiel.
Ja.
Wer es gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Ich wollte jetzt irgendwie nicht Eternals so komplett außen vor lassen.
Ich hatte, was.
Wir meinten beide, wir haben versucht, den Film nochmal zu gucken. Der ist aber auch 2,5 Stunden lang.
Ja.
Wir haben beide gerade nochmal so reingeschaut.
Genau.
Und ich habe aber einen Freund von mir gefragt, der meint, Eternals ist einer seiner Lieblings-Marvel-Filme.
Okay.
Was er dann an dem toll finden würde.
Ja.
Und er meint, okay, das ist auf Englisch, ich versuche jetzt simultan zu übersetzen, dass es eben das Hauptaugenmerk in dem Film irgendwie auf Menschlichkeit liegt, was erstaunlich ist, weil es ja alles keine Menschen, also das sind ja keine Menschen.
Das sind Aliens, oder?
So, ja, so Ancient Aliens irgendwie. Und dass es um Familie als die Driving Motivation für die Charaktere geht. Und dass die Gruppe, also die Eternals, von Frauen geleitet wird, Und das auch nochmal, dass Gemma Chan halt saves the day. And er liebt Gemma Chan. Was cool. Und das ist aber trotzdem ein auffälliger Ausreißer aus ihrer Filmografie. Ich habe mir das auch, als ich gestern wenigstens den Anfang gesehen habe, gedacht, wow, woher hat sie die Skills, so Action zu directen auch? Und ich finde es auch cool, wenn du als Regisseurin, auch wenn du noch gar nicht so viel gemacht hast, so verschiedene Dinge ausprobierst und ja, eben halt als zweite Frau überhaupt den Oscar für einen Film wie Nomadland gewinnst und dann sagst, ich mache jetzt aber einen Marvel-Film und dann sagst, aber ich mache jetzt Hamnet.
Ja, total.
Ja.
Finde ich auch eigentlich ganz cool. Also auch wenn man vielleicht denkt, warum nach so kleinen Filmen, sag ich mal, die sie gemacht hat mit wenig Budget und einer kleinen Crew und so, dann halt zu Marvel zu wechseln, das ja wirklich so vom Produktionsvolumen irgendwie so das Gegenteil ist. Aber wie du sagst, ich glaube, sie hat halt einfach gesagt, okay, das ist eine Riesenchance und das finde ich cool. Und auch da hat sie ja versucht, so, glaube ich, so ihre Vision, so weit es ging, halt einzubringen.
Ja.
Und
das ist immerhin cool. Der Cast, der Marvel-Cast mit der höchsten Diversität.
Das stimmt, ja.
Also, ich würde sagen, da hat sie auch was Gutes hinterlassen, auf jeden Fall.
Aber
wahrscheinlich wurde das auch irgendwo schon mal veröffentlicht. Aber nein. Chloe Zhao und ihre Filme, das haben wir jetzt gesagt. Wir haben gesagt, es geht um Natur, es geht um Menschen und Natur in einer Wechselwirkung.
Mhm.
Und du hast auch aufgeschrieben, dass es um Verlust geht und den Umgang mit Verlust. Und das sehe ich auch total in The Rider.
Genau.
Ist der Verlust. Das Leben als Cowboy irgendwie auch
der Träume irgendwie vielleicht.
Das und auch zu einem gewissen Grade so die Kontrolle über deinen Körper.
Mm, ja.
Und die Freiheit mit deinem Körper zu machen, was du machen möchtest.
Ja.
Das ist ja ein großer Verlust auf jeden Fall. In Nomadland, die Hauptfigur hat ja, ich glaube, ihren Mann verloren, war das so?
Genau, ja.
Und
naja, ihre Heimat ja eigentlich, oder zumindest ihren festen Wohnsitz, aber das Dorf oder die Stadt, aus der sie kam, aber in der sie mit ihrem Mann lange gewohnt hat, weil sie dort wegen der Arbeit hingezogen sind, die gibt es halt nicht mehr, weil, ich weiß nicht mehr, irgendeine Fabrik, wo halt praktisch diese ganzen Leute aus der Stadt gewohnt haben, zugemacht hat und dann somit eigentlich auch die Leute wegziehen mussten oder es da einfach nichts mehr gab, was sie da dann gehalten hat, weil sie sich das nicht mehr leisten konnten. Das heißt, ja, eigentlich hat sie ihr Hab und Gut eigentlich verloren.
Ihre Belongings, ja. Es tut mir so weh, wenn der Mann, der eigentlich sie so ganz toll findet, wenn der aus Versehen ihre Teller zerbricht.
Ja, oh Gott. Ich habe fast geheult.
Ich auch. Und
das war ganz schön.
Ich habe es mit meiner Freundin geguckt, den Film, und sie war auch ganz berührt davon. Ja. Ich denke da auch jetzt die ganze Woche noch drüber nach, weil der Moment, der hat mich so richtig erschüttert in mir drin.
Voll, weil irgendwie, du weißt, sie hat ja schon kaum noch was.
Ja.
Und sie sagt ja auch sehr viel, oder alle Leute, die sie trifft, sagen ja auch einfach, dass es so viel Erinnerungen in so kleinen Sachen stecken kann und dass man halt mit einem minimalistischen Leben ja trotzdem viel Erinnerung mit sich trägt. Und wenn dann halt sowas kaputt geht, wie jetzt das Geschirr von ihren Eltern oder Großeltern, also auf jeden Fall, was sie halt lange geerbt hat. Und es war ja noch nicht mal mit Absicht oder so. Es passiert halt einfach, aber irgendwie tat es mir deshalb noch mehr leid, weil das nicht aus so einer Wut oder so rauskam, sondern es ist halt einfach passiert. Oh.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Und Verlust, Riesenthema in Hamnet.
Ja.
Leid. Also wirklich riesig.
Mhm.
Ich weiß nicht, viele Leute werfen dem Film ja auch vor, dass der so, das Ziel ist, dass du weinst die ganze Zeit. Und ich muss sagen, ich fand den Film wahnsinnig traurig. Ich habe beide Male mich zusammenreißen müssen, aber ich habe jetzt nicht durchgehend geweint. Call me gefühlslos.
Ich habe auch nicht geweint.
Aber ich glaube, es liegt tatsächlich mehr daran, dass ich so fasziniert war von der schauspielerischen Leistung, ja. Als ich gucke mir das an und bin so, wow.
Total.
Und nicht, dass das mich jetzt irgendwie getrennt hat von dem Film oder von dem Film, von den Gefühlen, die der Film auslösen möchte oder automatisch auslöst, dadurch, dass das die Geschichte ist, die der Film erzählt. Aber ich war einfach so in einem Bann von der Schauspielerleistung. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Auf jeden Fall, man muss nicht unbedingt weinen. Aber wenn du weinen möchtest beim Film, ist das in Ordnung. Und dann ist das auch, ich glaube, ich habe im Wicked-Podcast genau das Gleiche gesagt, dass so Katharsis auch bei diesem Film ein Riesenthema ist, besonders mit der letzten Szene,
ja.
Also mit der letzten Sequenz, wo wir sehen, wie Hamlet im Globe Theater aufgeführt wird und wie Agnes darauf reagiert und wie Will, gespielt von Paul Mescal, wir sind jetzt, weiß nicht, 40 Minuten in und haben noch nicht seinen Namen erwähnt.
Tja.
Good on us. es geht nicht um ihn. Nein, die Grüße gehen raus. Wie Paul Mescals Will hinter der Bühne seine Emotionen fühlt und verarbeitet. Ja. Und ja, Katharsis. Das ist mein Punkt.
Das ist ja auch so ein Gesamtkunstwerk eigentlich. Ja. Also jetzt nicht nur das Stück, sondern halt so wie diese ganze Theatersequenz im Film halt auch so, also ne, man sieht halt, wie die ganzen Leute und halt Agnes ins Theater gehen, wie sie sich hinstellen, wie sie warten, bis es losgeht. Also das ist alles schon so, irgendwie alles so schön.
Ich meine,
ja.
I really loved how much time you took to show the play in the end of the movie. Would you like to talk about how that was rehearsing and staging the play for a movie? I imagine that to be an interesting process, and it looks beautiful. So
thank you. Yeah, the play needed to be longer than it was in the book. Now, Maggie and I knew that was the case. So we wrote 25 pages. So that means about 25 minutes. And we shot more. We had like Ophelia's other scenes, a lot more audience reactions, and it was used to be longer in the edit too, but we were distilling it down throughout the whole process. But I actually got Paul to rehearse the scenes with the with the actors as William Shakespeare. So he took the first few rounds of rehearsals, and then they came to the Globe. I think we had like a day or two before we started shooting because they were building it and rehearsing it while I was on set shooting. And so I got there and then they showed me what they did. And then I made some adjustments. And that's how, for the stage, that's how, you know, I made more adjustments, less of the performance, but more of staging. And then, of course, when we started shooting, I would make some adjustments to the performance, particularly to Paul compared to the other and to Noah's character. But for the rest of the back cast, I pretty much left it to because, you know, it's Shakespeare directing. I like the meta stuff. I think it's interesting. I mean, of course, if things goes out of hand, I'll rein it back. But so far, so good.
Yeah. And auch spannend, weil man dann ganz schnell merkt, Agnes war noch nie im Theater, auch wenn wir vielleicht sagen würden, ihr Mann hat das Theater gemacht.
Ja. Aber das weiß sie ja auch gar nicht.
Nee, sie weiß ganz viel davon nicht und versteht dann in real time, was passiert.
Ja.
Aber kann am Anfang gar nichts damit anfangen und versteht nicht, warum heißt es Hamlet, warum reden die darüber, aber was erzählen die sich da eigentlich, was hat das mit meinem Sohn zu tun? Sie ist auch im Buch so sauer darüber, dass er den Namen verwendet hat. Da kriegt man noch mal mehr von ihrem Innenleben dazu mit. Das sieht man ganz viel auch in Jessys Gesicht natürlich.
Ja, sie ist eher so, ich glaube, sie denkt so, warum nutzt er das jetzt aus so ein bisschen? So hat er keinen fühlt er da gar nichts und so, also ja.
Ja, und dann sieht sie das Stück und sieht ihren Mann und versteht, das ist seine Art und Weise zu verarbeiten.
Was ich auch irgendwie so spannend finde, ist halt, dass wenn man heute über Shakespeare redet, dann denkt man halt immer so, das ist so schwierig und so intellektuell und ist es ja in einer gewissen Form auch für uns, weil es einfach eine andere Sprache ist, aber an sich ist ja für die damalige Zeit Shakespeare eher was für halt die breite Masse gewesen und halt für Leute wie Agnes, die ja, wie du sagst, nicht wirklich vertraut sind mit Kunst. Also gab es ja in dem Umfeld auch einfach noch nicht, dass jeder gelesen hat oder es halt Theater gab oder Kino oder sonst was, ne? Ja. Sondern es war halt irgendwie nichts da, vor allen Dingen nicht, wenn du halt nicht in der Großstadt wohnst. Und dass sie das dann halt trotzdem versteht auf ihre Art und Weise. Und sie versteht ja nicht jedes Wort, was in Hamlet gesagt wird, aber sie versteht halt, was da irgendwie auf der Bühne passiert oder was halt die SchauspielerInnen ihr vermitteln wollen. Und das versteht sie halt, weil das ihr Mann ist, der das geschrieben hat und ja irgendwie die gleichen Gedanken und Trauer und so verarbeitet, wie die sie hat, halt auf eine ganz andere Art und Weise, aber irgendwie verstehen sie sich da halt wieder und das finde ich einfach so, so schön.
Und das ist auch ähnlich wie, was Chloe Zhao selber zu Shakespeare sagen kann.
I know very little about Shakespeare plays, and then I didn't know Hamlet very well. All I knew was from the things I've seen, you know, in films and stuff. But also, like, I hear about it. It's a revenge play, and I just never felt like I would be interested in that. But now I know it's about what it means to be a human being, how paradoxical it is, our existence, and to be or not to be. And I go, oh, I didn't understand this at all. So now I appreciate it so much more.
Ja, da, weil wir gerade bei dem Theaterstück waren, ich fand total interessant zu erfahren, dass Paul Mescal selber das Theaterstück, also die Inszenierung von Hamlet für den Film mit den SchauspielerInnen, die da im Film zu sehen sind, einstudiert hat, eben wie es William Shakespeare zu der Zeit selber gemacht hätte. ich würde so gerne Aufnahmen davon sehen, wie die Proben von Paul mit eben den SchauspielerInnen waren. Der den Hamlet in der Hamlet-Inszenierung spielt, Noah Jupe, ist ja auch der große Bruder von dem kleinen Kinderdarsteller, der Hamlet spielt, Jacoby Jupe.
Ja.
Das haben jetzt, glaube ich, auch viele Leute mitbekommen. Als ich den Film gesehen habe, war das noch nicht so Public Knowledge. Und ich habe das nicht im Abspann gesehen.
Ich war so, Moment, das ist doch kein Zufall. Aber dann hat also,
ja.
es... Das war
hat sich
ja
wie so ein Geheimnis
Ende, gefühlt, das war am Ende ja nicht gewollt. Also das war wohl ein glücklicher Zufall, weil es irgendwelche Konflikte gab mit dem eigentlichen Kinderdarsteller, der dann nicht konnte, aber trotzdem. Nee,
mit dem Hamlet-Darsteller.
Genau, mit
der
Hamlet-Darsteller.
Also der Jacoby war immer Teil
Jacoby,
des Projekts.
Aber der, ein Glück war es Jacoby.
Ja.
Genau, aber irgendwie gibt es nochmal so eine schöne Metaebene, auch wenn das jetzt im Buch zum Beispiel ja geht ja nicht, so kann man diese Ebene nicht aufmachen, aber im Film war das halt irgendwie toll.
Ja, und hier sind einfach beide wirklich fantastisch. Es reden natürlich sehr viele Leute über Jacobys Performance und wirklich einer der besten Kinderdarsteller, die ich je gesehen habe. Aber auch die Kinder, die Schwestern spielen. Ja. Ich finde, die kommen gerade ein bisschen zu kurz.
Stimmt.
Die kommen auch zu keinen von den Awardshows mit. Aber ja, die Zwillingsschwester von Hamlet, die Judith und die große Schwester, die Susanna, die sind auch beide so junge Darstellerinnen, die wirklich ganz toll sind in dem Film.
Ja.
Und in unserem Gespräch haben Jessie und Chloe auch über die Arbeit mit den Kindern gesprochen und zum Beispiel erzählt, dass die Macbeth-Szene in dem Film so von den Kindern selber kam.
The play with them, when the kids do the play, that was...
Oh yeah, that was something... I think we were feeling heavy.
Yeah.
You know, we were feeling heavy. We go, we need something fun. and the kids need something. And then we just, again, back to him, you know, wanted to demystify where he got his ideas. You know, there's a tendency of trying to say, oh, these geniuses, they received it from the spirit and because they're chosen to receive it. No, they lived a life.
Yeah.
And they lived a life and then in order to process that life, they create, right? And which is something everyone can do. Right? So, and the kids really wanted to do something that's theirs. And so Jesse didn't know it was happening. You knew it was a surprise. You didn't know the content of it.
Yeah, Jacoby was...
And he was.
Give me eyes. He was like, not telling you.
And Paul, I've never seen him so happy. Oh, he's so happy.
Doing that scene.
Yeah, he's so happy he's able to like do this thing with the kids and she doesn't know about it and they're going to surprise her. So that, I think it was around a couple weeks of like really dark scenes. And that lifted the spirit, I think, of the whole village.
Yeah.
Möchtest du was zu Chloe und Jessys Zusammenarbeit irgendwie sagen?
Ja, kann ich machen. Genau, wir haben ja jetzt schon viel über die Theaterinszenierung gesprochen und auch schon einige Einblicke in die Arbeit von Chloe Zhao mit ihren SchauspielerInnen besprochen. Aber natürlich wollen wir nochmal ganz speziell auf Jessie Buckley eingehen, weil sie ist halt die Hauptfigur und also ich finde, man merkt auch einfach so diese enge Zusammenarbeit zwischen den beiden und jetzt auch durch diese lange Promophase und dieses Interview, was wir erlebt haben, merkt man auch irgendwie, dass die, glaube ich, so sich gesucht und gefunden haben. Also ich glaube, die verstehen sich auch einfach auf so einem ganz intimen Level und das hilft natürlich bei dem Film enorm, weil das ja auch so eine herausfordernden Szenen waren. Also wenn du halt, ne, du musst Geburtsszenen spielen, du spielst Verlustszenen von deinen jungen Kindern und es passiert ja, finde ich, auch bei Agnes oder in Jessie Buckleys Gesicht ganz viel ohne Sprache und ich finde das einfach immer noch so krass, wenn du kannst so ihre Emotionen irgendwie nur von ihren Augen ablesen und ich weiß nicht, wie sie das macht, aber irgendwie schafft sie es halt und ja. Das ist ganz toll.
Ja, und sie ist so sehr verbunden mit der Figur, die sie verkörpert. Das merkt man auch den ganzen Film über.
So I would do this thing called fever writing around the scene, almost like this scene was a dream. And I would write from the place of that dream, which was kind of abstract. And I would send it to Chloe as a kind of essence of something that I was feeling within the scene, but not like an idea on top of it. And I would send her a piece of music that I thought was a vibration of the scene. And I think it helped me in a way to just like have a conversation with you without an idea, like suffocating it, because that stifles me. And so then when I got in the morning, you kind of could feel the texture of where I was beginning to live in. And I think for Chloe, all she really tried to do as the scene moved on was like distill me down to even a further place. So like sometimes it would just be putting a hand on my shoulder, you know, in a scene, which would be like a way of going, go down more. Like I see, we'd already begun the conversation before I even arrived.
Ja, ich finde, das ist, also so wie das Jessie Buckley mal beschrieben hat, ihre Fever-Dream-Dokumentation sozusagen, das ist ja eigentlich wie so ein Tagebuch, was du teilst. Also wenn du so in so ein Projekt steckst und dann hast du Gedanken und schreibst die direkt auf. Also ich finde, so eigentlich privater kannst du ja gar nicht werden. Und das dann halt mit deiner Regisseurin zu teilen, weil du ihr vertraust und denkst so, ja, guck mal, ich glaube, ich... Ne, so, diese Vision teilst du bestimmt auch. Also ich finde es toll, dass sich das halt so ausgezahlt hat in dem Film, dass man dieser Figur der Agnes so nahe kommt.
Sie hat das Ganze auch so als eine Soft Experience beschrieben, was ich so total schön finde.
found it a really, like, very powerful place to create from. Like, we've created, beyond the film, there's been so much that has been created from this, like, story and from this adventure. Like, there's the girl, the woman, Agatha, who was her stills photographer, is an exhibition of all her images that she's taken on set in London next week. We've created a book. Max Richter's created incredible music. You know, there, it's something that is actually very, very generous. And it means that it is, like, it also is soft. It's a soft experience. It's not bound by, like, metal and pressure and, like, you must perform now. You know, you've got £100 million riding on your back and everybody's coming into a state of, like, fear. That creates a different expression. But this one was actually so fluid that it allowed so much to come through. And we could have the absolute intention of what we were looking to experience, an openness to discover it, and also the lightness of touch to let it go so that something else could come back in the next day, which is what those dancing rituals were. It wasn't like, you know, we are like hippies. It's actually really important. It was like, it was about letting go so that you could be awake for something unknowable the next day.
Und sie hat auch ganz oft das Wort Tenderness benutzt. Ja, ich glaube, da steckt einfach ganz viel Liebe in dem Film drin. Und das sieht man so sehr. Und da kommt so viel zusammen, was irgendwie gut funktioniert hat.
Ja.
Jessie Buckley, woraus kennt man sie denn eigentlich so?
Ja,
weil
genau.
Ich habe das Gefühl, okay, ich habe dann natürlich vielen Leuten erzählt, ich habe irgendwie hier Chloe Zhao und Jessie Buckley interviewt und dann waren immer alle so, woher kenne ich sie? Und dann dachte ich auch, ja, sie hat so viel schon gemacht und ist so toll. Aber ich glaube, jetzt ist der Moment, an dem sie wirklich in die breite Masse, ins Consciousness.
Also wenn nicht jetzt, eintritt. Wann dann?
Und dann so. Jetzt ist es soweit. Also ich hoffe ja, dass sie den Oscar gewinnt.
Ja.
Sorry, Marvin ist sehr für Amanda Seyfried. Sorry. Ich würde mich sehr freuen.
Also jetzt mit den ganzen Award Ceremonies, die vorbei sind oder jetzt gerade kommen, denke ich auch immer mehr, es wird sie und ich würde mich auch unendlich für sie freuen. Auch einfach, wenn man halt immer so viel dann liest, ne, wie viel jemand da so reingesteckt hat und so, dann denkt man sich so, ja, es muss jetzt so kommen.
Es kommt ja auch im März dann schon ihr nächster Film mit, ist es März, oder?
Genau, The Bride. Ich glaub, Anfang März, ja, The Bride.
Von Maggie Gyllenhaal. Das ist der zweite Film, den sie mit Maggie Gyllenhaal dann gemacht hat, weil sie mit ihr auch The Lost Daughter gemacht hat. Da kennt man sie vielleicht her.
Dafür hat sie auch ihre erste Oscar-Nominierung bekommen. Ah, wusstest du das?
Das wusste ich nicht.
Das habe ich noch. Also ich habe es auch vergessen, aber ich habe es nachgelesen, dass sie schon mal nominiert war.
Okay.
Als Supporting Role, aber trotzdem.
Ja.
Also eigentlich ist sie schon in Hollywood sozusagen angekommen. Aber,
ja, klar. Total.
Sie ist halt, wie du sagst, sie, vielleicht auch, weil sie noch nicht so viele Hauptrollen hatte.
Ich glaube, sie sucht sich ihre Projekte auch einfach sehr gut aus.
Ja, genau.
Looking back at your film filmography, many of your roles were complex and contradictory women. And I wonder what attracts you to characters who don't need to be perfect or likable, but are simply deeply human, like Agnes is in Hamlet.
Mina, isn't being human quite a complex? Being alive is quite a complex journey for whether you're a man or a woman. And I need the complexities. I need the shadows because it helps me to become more human and more connected to the world and to myself and to have, I have an allergic reaction to disembodiment. I've tried it in many forms in my life and I'm allergic to it. It does something to me. So as I've grown up and as I've got more curious I'm very grateful for the women that I've played who've allowed me to integrate that complexity within me, integrate the shadows within me, so that I can be in a deeper, more total contact with the world around me and with the relationships around me. And it's been the greatest education of my life.
Ich glaube, es liegt einfach gar nicht in ihrer Natur, Dinge zu machen, hinter denen sie nicht komplett steht. Und das merkt man total in der Auswahl ihrer Filme.
Ja.
Und Theaterprojekte, sie kommt ja aus dem Theater. Ihr erster Job tatsächlich auch The Tempest am Globe Theater, was total der schöne
Full-Circle-Moment
ist jetzt mit Hamnet dann. Genau.
Also immer, wenn ich über Jessie Buckley rede, bin ich halt Wild Rose, der auch in Deutschland im Kino lief, aber nur ganz, ganz klein. Deshalb hat ihn wahrscheinlich niemand gesehen. Aber das war halt so ihre erste Hauptrolle, zumindest in Großbritannien ist sie damit sehr bekannt geworden, hatte auch, ich glaube, einen BAFTA dafür gewonnen und so. Oder zumindest war der Film sehr für viele BAFTAs nominiert. Und da spielt sie eine Country-Sängerin, aber in Schottland, in Glasgow. Und es geht halt um ihre Figur, die eigentlich in sehr bescheidenen Verhältnissen wohnt. Sie hat zwei kleine Kinder, also sie ist sehr jung Mutter geworden und ist eigentlich mit diesen Kindern überfordert, weiß nicht so richtig, wie sie, was sie denen geben kann, hat auch nicht so richtig einen Job, wo sie halt für ihre Kinder sorgen kann, lebt auch noch mit ihrer Mutter zusammen, gespielt von Julie Waters. Es ist so ein bisschen Sozialdrama, aber dann halt auch so ein bisschen dieses typische, man träumt von, man hat den großen Traum und möchte eigentlich nach Amerika und dann merkt man aber eigentlich, wie schön es doch zu Hause ist, so ein bisschen, jetzt mal ganz grob runtergebrochen. Aber Jessie Buckley spielt halt eigentlich auch so eine Figur, also am Anfang kommt sie aus dem, sie war ein Jahr im Gefängnis wegen, ich glaube, Banalitäten, aber dennoch, sie kommt halt aus dem Gefängnis, kümmert sich nicht um ihre Kinder, und hat halt so ein bisschen so, also sie wird unbedingt nach Nashville, wo du auch denkst, ja, Mädchen, jetzt sei doch mal realistisch. Aber irgendwie, ich finde, sie spielt das halt so toll. Sie kann halt auch ganz, ganz toll singen. Und spielt halt, was sie auch in dem Interview-Clip gesagt hat, einfach so toll, finde ich, so komplexe Figuren. Aber macht es immer halt so, dass du diese Figuren ernst nimmst und halt sie so realistisch machst. Und das finde ich irgendwie so toll an ihr, dass sie das so, dass du ihr das einfach abkaufst und die Figuren dadurch irgendwie sehr empathisch machst. Und deshalb liebe ich sie.
Ja.
Also das ist ein gutes Statement. Guckt ihn euch an. Ja. Ich glaube, ich habe ihn jetzt gar nicht so gut wiedergegeben, wie er ist.
Ich fand es gut.
Aber also ich
bin schon lange interessiert daran, diesen Film zu gucken. Ich habe nur noch keinen Weg gefunden. So ein bisschen versteckt.
Da habe ich auf jeden Fall richtig geweint am Ende.
Hm.
Und da war es halt so ein Moment, wo dann einfach die Tränen kamen. Und
krass.
Ja. Anyway.
Hamnet solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen.
Ja.
Und dann könnt ihr uns auch erzählen, ob ihr geweint habt oder nicht.
Ja. Und ich finde, also auch das haben wir jetzt schon kurz gesagt, aber auch nochmal sozusagen, man muss wirklich Shakespeare nicht, man muss mit ihm nicht vertraut sein und auch nicht mit den Stücken. Ich habe zum Beispiel Hamlet noch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Schocker.
Nee.
Und das macht überhaupt gar nichts.
Ich habe jetzt aber Lust, das zu lesen tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob das was ist, was ich umsetzen werde oder ob das eine Fantasie von mir ist.
Das ist, finde ich, sehr anspruchsvoll, das zu lesen. Ich schaue nächste Woche im Kino die National Theatre Live übertragen, also nicht live, aber eine Aufzeichnung von Hamlet aus letztem Jahr, glaube ich. Die geht 3 Stunden und ich bin schon ein bisschen, also ich freue mich drauf, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil es ist auch nur mit englischen Untertiteln. Anyway, aber ich habe das Gefühl, jetzt durch Hamlet habe ich ein bisschen mehr Ahnung. Was eigentlich witzig ist, weil das ist so ein umgedrehter Zugang zu Hamlet. Aber
es ist total spannend, weil viele Leute ja auch sagen, eigentlich geht es da gar nicht um das, was eben die Autorin daraus gemacht hat, sondern um Macht und um Gier und um Rache.
Genau.
Aber anscheinend kann man es auch so interpretieren, dass es um Depression und Trauer und Verlust geht.
Mir fällt auch gerade ein, dass doch Chloe Zhao im Interview, in dem Interview mit uns, gesagt hat, dass Hamlet ursprünglich ja auch sehr viel jünger ist, als er immer in den Stücken, also die Inszenierung, die es schon gab, gemacht wird.
Maggie always reminds me, He's supposed to be very young, which is usually played by a much older person because the level of craft, I think that, you know, we feel like is required. But it's actually a very young person, a teenager, who's trying to hold on to life because you're so young. You're supposed to be full of vitality and hope. Mm-hmm. And yet the tragedy was piled on him, like many people are experiencing in the world right now. And so you are both young, full of life, and your body is speaking going one direction, and yet the world is coming on you at the other. So it allows the very polarizing version of the to be or not to be. We all, with each breath, is to be or not to be. But that play had a character who is pulled to the extreme. And that allowed us to go, where are we on the spectrum? And to see a whole.
Ja, also es gibt viel Content, den man dazu konsumieren kann, ja, wenn man möchte. Und total. Sonst einfach den Film anschauen und sich, ja, freuen.
Ja.
Und traurig sein.
Und traurig sein und dann einfach, ja, Chloe Zhaos Filme nachholen, Jessie Buckleys Filme nachholen, ja, Paul Mescals Filme.
Ich fand
Filme
das
nachholen.
Richtig toll, jetzt in der letzten Woche so Chloe Zhao Film School zu machen.
Ja, ich auch.
Das macht Spaß.
Vielleicht schaffe ich ja dann auch nochmal Eternals, wer weiß.
Stay tuned.
Das war's.
Das war's.
Vielen Dank an Celine. Das war wieder mal sehr faszinierend und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit Leonie zu sprechen. Leonie, danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit Celine zu sprechen.
Gerne.
Wir haben einiges noch zu erwähnen, was Filmstarts anbelangt, ist uns gerade aufgefallen, wenn wir auf die nächsten Wochen blicken. Hamnet ist nämlich nicht der einzige Film von einer weiblichen Regisseurin, der in der Vergangenheit spielt und auch von einer bedeutenden Frau in der Vergangenheit, ja, handelt, im weitesten Sinne. Also ich meine, wir reden hier jetzt natürlich über eine tatsächlich historisch existierende Person und einige der anderen Filme, die wir gleich nennen, sind vollkommen fiktiv. Aber trotzdem, es sind Period Pieces,
ja,
sehr unterschiedliche Period Pieces. Und wenn es eines gibt, was wir in dieser Firma lieben, dann sind es Period Pieces.
Absolut.
Lass uns doch mal chronologisch durchgehen. Also wir haben über Hamnet jetzt sehr viel gehört. Hamnet startet eben am 22. Januar.
Genau.
Dann blicken wir noch ein kleines bisschen weiter und am 12. Februar. Was erwartet uns dann?
Ja, genau. Da kommt dann Wuthering Heights von Emerald Fennell. Auch das haben wir schon mal kurz in der Best-of-Folge angeteased, dass wir uns drauf freuen. Aber jetzt, genau, ist es ja gar nicht mehr so lange hin. Und man sieht immer mehr Material oder Interviews und so weiter. Und ich glaube, das wird auch auf jeden Fall ein großes Kinospektakel. So richtig Reaktion hat man ja noch nicht bekommen. Außer
sehr viel Kontroverse.
Genau, außer dass viele den Trailer entweder ganz furchtbar fanden oder irgendwie ganz toll. Und auch ich bin gespannt. Also ich kann auch noch nicht sagen, wird das toll oder nicht. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ich glaube halt, auf jeden Fall wird der schön aussehen. Ich glaube, das kann man schon mal nicht leugnen. Und
toll klingen.
Genau, toll klingen, das auch. Stimmt, Charlie XCX macht ja Exclusive Music. Also so richtig
ein ganzes Album,
gehen kann es
eigentlich
wissen, nicht.
Ja, also ja. Ihr könnt den auch dann ein Double Feature euch bauen, denn The Moment mit Charlie XCX startet eine Woche danach.
Oh,
das ist ein ganz kurzer Exkurs, aber wir haben schon mit Claudia gesprochen.
Ja.
Es wird zumindest ein paar Tage geben, an denen man beide Filme nacheinander angucken kann und sich sein eigenes XCX Double Feature bauen kann, was ich definitiv tun werde.
Ja, super, richtig cool. Also haben wir schon mal einen schönen Februar.
Ja, back on track. Am 5. März, ihr habt ganz kurz The Bride erwähnt.
Genau.
Mit Jessie Buckley dann wieder.
Genau, Jessie Buckley wieder in einer Hauptrolle. Es geht um die Braut von Frankensteins Monster. Basiert auf einem Buch, glaube ich, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall auch wieder von einer Frau inszeniert, Maggie Gyllenhaal. Und der neue Trailer, der gestern rauskam, hatte auch ganz fantastische Musik dabei, nämlich von Florence and the Machine.
Und ich finde, das sagt dann auch schon einiges, vielleicht in welche Richtung es gehen kann oder welche Zielgruppe es anspricht.
Genau, und wenn wir schon von Florence and the Machine sprechen und dem Vibe eines Florence and the Machine Konzerts, das der Trailer verspricht, dann gehen wir doch mal zu einem Film rüber, der sich anfühlt wie ein eskalierendes Florence and the Machine Konzert, nämlich
ja, The Testament of Ellie. Also wir sind, ja. Marvin und ich sind Superfans schon seit einigen Wochen. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal hier gesagt.
Absolut.
Und es wird auch eigentlich immer nur noch größer, habe ich das Gefühl, je mehr ich davon erzähle oder je mehr ich nochmal von dem Film mitbekomme. Jetzt kann man sich auch schon den Soundtrack anhören.
Tut es nicht.
Aber genau, ja. Nur wenn man den Film ja. kennt, sollte man das tun, sonst nimmt einen das viel von der Kinoerfahrung.
Und schaut euch auch keine Musikvideos auf YouTube an. Nee. Am besten nicht mal den Trailer.
Nee, eigentlich.
Geht ihr einfach nur vollkommen unvorbereitet rein.
Genau, lasst euch darauf ein und danach seid ihr ein neuer Mensch. Ja, und genau.
Das könnt ihr ab dem 12. März dann in unseren Kinos erleben.
Ja.
Auch wir dürfen das noch nicht sagen, aber es gibt dann auch ein besonderes Filmformat, das man in einem unserer Kinos erleben kann.
Ach so, ja, genau.
Ja, aber dazu werden wir sicherlich euch noch viel erzählen, weil wir von diesem Film obsessed sind.
Ja.
Stay tuned.
Mir ist gerade eingefallen oder aufgefallen, zwischen The Bride und Ann Lee ist Internationaler Frauentag.
Perfekt.
Also. Perfekt. Es wäre ein toller März ja. für die Frauen. Ja, okay.
Schön, dann hören wir uns an dieser Stelle in 2 Wochen wieder. Wir sprechen dann etwas ausführlicher über die Awards-Season, die diese Woche ihren Auftakt mit den Oscars genommen hat und geben euch einen Einblick darüber, wie von den Festivalpremieren bis zu dem Moment, wo der Oscar für den besten Film vergeben wird, funktioniert das eigentlich alles? Warum weiß man, welcher Film Favorit ist und welcher nicht? Und wie könnt ihr im nächsten Oscar-Tippspiel absahen?
Und das kommt dann in 2 Wochen.
Wir hören uns. Bis
dann. Tschüssi.
Denn. Der YorkCast ist eine Produktion der York Kinogruppe. Zu uns gehören 14 Filmkunstkinos in Berlin und ein Partnerkino in München.
Unsere Redaktion besteht aus Celine Hochgräber, Leonie Steinhau und Marvin Wiechert. Bei Schnitt und Mischung werden wir unterstützt von John Fischer und unser Cover und Artwork stammt von Lea Fleming.
Unser Disclaimer für jede Folge: Alle Gäste, Hosts und PanelistInnen sprechen hier über ihre private Meinung zu Filmen. Die ist natürlich nicht repräsentativ für das gesamte Unternehmen.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn in der Podcast-App eures Vertrauens, bewertet uns und vor allem empfiehlt uns im Freundes- und Bekanntenkreis gerne weiter. Das hilft uns sehr.
Und wenn ihr mehr Filme bei uns sehen wollt oder diesen Podcast unterstützen möchtet, dann denkt doch drüber nach, ob ihr York Unlimited Mitglied werden wollt. Da bekommt ihr für einen festen monatlichen Betrag unbegrenzt Zugang zu Filmvorstellungen, Rabatt auf Snacks und Getränke und noch Rabatt auf Tickets für Begleitpersonen. Mehr dazu findet ihr auf unserer Webseite www.york.de/unlimited.
Und solltet ihr darüber hinaus noch weiteres Feedback, Kritik oder Themenvorschläge für neue Folgen haben, dann erreicht ihr uns am besten per Mail unter cast@york.de.